Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Desired Podcast. Ich bin Nina und heute spreche ich mit Aino Simon. Aino ist Gestalttherapeutin und Beziehungscoach und kürzlich ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel Liebe lieber einzigartig, werde frei von Eifersucht, Langeweile und Drama. Ja, klingt fantastisch, nur leider ist das ja manchmal gar nicht so einfach. Gerade finde ich, Eifersucht ist so ein schwieriges, emotionales Thema. Ich möchte mit ihr vor allem über ihre Tipps reden, die sie als Expertin auf dem Gebiet hat. Aber was ich besonders spannend finde, auch privat lebt Aino ein interessantes Beziehungsmodell, über das sie uns gleich noch mehr erzählen wird. Hallo und herzlich willkommen, Aino.
Ja, hallo.
Du bist ja Beziehungscoach und ich glaube, man kann sagen, dass du das, was du lehrst und auch Menschen in deinem Buch mitgibst, dass du das auch selber lebst. Du lebst ja selber seit 2003 mit deinem Mann in einer offenen Ehe. Kannst du mal für Menschen, denen dieses Konzept überhaupt nichts sagt, erklären, was das bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, hatte ich natürlich schon Beziehungen davor. Und ich habe da immer erlebt, dass ich diesen Männern fremdgegangen bin. Also, dass ich so eine große Sehnsucht nach fremder Haut hatte und nach vielfältigen Erlebnissen und Eindrücken, dass mir schnell in der Sexualität mit diesen Männern langweilig geworden ist. Ich habe die sehr gemocht, diese Männer, und das waren auch sehr gute Beziehungen. Aber es hat für mich überhaupt nicht gestimmt, mich in diesem wichtigen Feld meiner körperlichen Erfahrung so einzuschränken. Und damals dachte ich noch, ich bin halt irgendwie ein bisschen komisch oder halt anders. Und ich hatte auch niemanden, der mir gesagt hat, dass es normal ist, ja, oder dass man Beziehungen auch anders leben kann. Ich dachte halt, eine Beziehung ist automatisch monogam und da, ja, wenn man das nicht kann aus irgendwelchen Gründen, dann muss man das eben heimlich anders machen. Und das fand ich nicht gut. Ich fand das blöd, dass ich meine Freunde da anlüge. Und gleichzeitig konnte ich darauf aber auch nicht, wollte ich darauf nicht verzichten, weil das so, ja, wie soll ich sagen, das hat einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir eine ganz große Lebensqualität gegeben. Und als ich mit meinem Mann dann zusammenkam, haben wir beide festgestellt, dass das uns beiden so gegangen ist. Also er hatte diese Erfahrung auch gemacht. Und wir haben ganz am Anfang sehr viel darüber gesprochen und uns ausgetauscht, was uns das bedeutet. Und als wir dann zusammenkamen und richtig fest ein Paar wurden, haben wir uns in die Augen geschaut und haben gesagt, also wir können jetzt so tun, dass wir ein monogames Paar sind. Und das geht bestimmt auch ein paar Jahre gut. Aber wir wissen ganz genau, dass irgendwann der Tag kommt, wo wir das doch brechen, diese Regel. Und haben dann gesagt, okay, geht es auch anders? Können wir es auch anders machen? Und haben schon von Tag 1 beschlossen, dass wir uns mit diesen Wünschen, die wir da haben, einander zeigen wollen und zumuten wollen und dass wir uns eben nicht betrügen wollen, sondern dass wir im Vorfeld über diese Themen sprechen und dann gemeinsam Lösungen finden. Und das bedeutet, dass wir eben keine monogame Beziehung führen, sondern eine offene Beziehung. Und viele Menschen denken, eine offene Beziehung ist unverbindlich, ja, oder ist dann weniger bezogen oder weniger loyal. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Nach außen hin sehen mein Mann und ich aus wie ein ganz normales monogames Paar, denn unsere Beziehung ist uns sehr, sehr wichtig und wir räumen einander sehr, sehr hohe Priorität ein. Aber wir leben miteinander eine ganz große Offenheit, eine innere Offenheit, und das bedeutet eben auch, dass wir einander erlauben, Liebhaberinnen und Liebhaber oder sogar ja Zweitpartner, Partnerinnen zu haben, so wie sich das anfühlt, so wie wir uns das wünschen.
Ja, es klingt wirklich nach einer offenen Beziehung, eigentlich so ein bisschen im zweideutigen Sinne, also sowohl offen, dass sexueller Kontakt zu anderen Menschen erlaubt ist, aber ja auch sehr danach, dass ihr eben einen sehr offenen Umgang eben auch miteinander habt. Glaubst du, dass es leichter ist, wenn man von Anfang an die Beziehung öffnet, als das, wenn man das erst später tut?
Ja, es ist leichter, wenn man von Anfang an über diese Themen spricht. Ja, also ich finde wichtig zu wissen, dass eine Beziehung immer ganz unterschiedliche Phasen durchläuft und dass es sehr angemessen ist oder sein kann, dass es auch geschlossenere Phasen gibt, ja, oder monogame Phasen gibt. Wenn man zum Beispiel miteinander Kinder bekommt, dann ist es total angemessen, sich mal nach innen zu konzentrieren und viel Fokus nach innen zu geben. Ja, wenn die Kinder dann größer sind, kann es sein, dass mehr Öffnung nach außen auch das Innen wieder belebt. Ja, also ich sehe nicht, dass ein Modell für alle und für immer stimmt, sondern es ist kontextabhängig, es ist bedürfnisabhängig. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du eine Wahl hast. Ja? Und Beziehungen beginnen in der Regel so, dass man sich gar nicht darüber austauscht, wollen wir jetzt monogam leben oder anders, sondern wir sind es automatisch, denn wir lieben ja einander. Und wir haben alle diese Vorstellung im Kopf, wenn ich mich jetzt verliebe und dann eine Beziehung beginne, dann ist die automatisch monogam, weil Liebe so ist. Das ist aber tatsächlich nur ein Glaubenssatz oder nur ein Gedanke. Liebe ist erstmal eine Fähigkeit, die du hast. Und du kannst deine Liebe natürlich auf alles und jeden scheinen lassen. Ne? Wenn du liebst, heißt das nicht, dass du automatisch monogam lebst oder leben musst oder leben sollst. Sondern monogam leben ist eine Möglichkeit unter vielen. Und es hilft enorm, wenn man ganz am Anfang über diese Fragen spricht. Das empfehle ich allen Verliebten sehr doll. Redet über diese vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt. Redet auch über die Ängste, die da und Befürchtungen und Wünsche und Sehnsüchte und so weiter, die da dranhängen. Denn in dieser Zeit, wo du verliebt bist, ganz am Anfang, ist es natürlich irgendwie leichter, darüber zu sprechen. Und es ist schwerer, wenn du viele Jahre zusammen bist und vielleicht in einer Krise steckst, dann diese Fragen zu besprechen. Ja, das tut einfach weh und das ist schwerer. Es geht aber auch. Also ich würde sagen, wenn du noch nicht darüber gesprochen hast, dann sprich mal jetzt drüber, egal wie deine Beziehung gerade verfasst ist. Also es macht immer Sinn, sich selber zu diesen Fragen zu öffnen, erstmal nach innen und sich selber zu befragen, was möchte ich eigentlich und lebe ich ein Modell, das zu mir und meinen Bedürfnissen und Wünschen passt.
Ja, auf jeden Fall. Du lebst ja jetzt aber eine offene Beziehung oder beziehungsweise eine offene Ehe. Was wäre denn der Unterschied zu einer polyamorösen Beziehung?
Ja, also ich sehe Monogamie auf der einen Seite und Polyamorie, wie man es zurzeit bezeichnet, als eine Art Spektrum. Die Monogamie selber ist bereits ein Spektrum, denn du kannst sehr mit sehr rigiden Regeln und strengen Regeln Monogamie leben. Du kannst Monogamie aber auch offener leben. Also zum Beispiel kannst du die Frage stellen, welche Regeln gelten in dieser Beziehung? Ist es zum Beispiel den Partnern erlaubt, dass sie flirten mit anderen? Ja, es gibt Beziehungen, da ist das erlaubt und es gibt Beziehungen, da ist das nicht erlaubt, weil das sofort Eifersucht und Aggression auslöst. Ist es erlaubt, dass du gegengeschlechtliche Freundschaften hast? Kann ja und nein sein. Ist es erlaubt, dass du Kontakt hast zu deinen Ex-Partnern zum Beispiel? Ja? Oder darfst du mit gegengeschlechtlichen Freunden in Urlaub fahren? Darfst du Pornos schauen? Also ich will damit sagen, auch eine monogame Beziehung ist bereits ein Spektrum. Und du musst dir immer anschauen, wie genau sind die Regeln einer Beziehung. Und normalerweise ist den Beteiligten selbst gar nicht bewusst, welche Regeln sie eigentlich leben, sondern jeder hat so seine eigenen Vorstellungen im Kopf. Und es ist doch ja oft so, dass das gar nicht übereinstimmt. So, und wenn man jetzt sagt, also auf der anderen Seite zu ganz engen, strikten monogamen Beziehungen haben wir polyamore Beziehungen. Was ist das? Da vereinbaren die Beteiligten, dass es Liebesbeziehungen, also körperlich und emotionale Verbindungen, geben kann zu mehreren Menschen. Und dass die gleichzeitig parallel existieren dürfen. Die Grundvoraussetzung ist die, dass alle von allen Beziehungen wissen und dass man sich auf bestimmte Prinzipien verständigt. Zum Beispiel, dass man versucht, Einvernehmen herzustellen, dass man versucht, Kompromisse gemeinsam zu finden, dass man aber auf jeden Fall erstmal sagt, hey, alle Gefühle und alle Wünsche und alle Bedürfnisse sind erstmal okay. Ob wir dafür Platz finden, zeigt sich dann im Leben und in der gemeinsamen Suche. Ja? Und dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, hast du dann noch sowas wie offene Modelle, die sich dadurch auszeichnen, dass meistens sehen die so aus, dass du ein Paar hast, das auch sehr aufeinander bezogen ist, die sich aber bestimmte Freiheiten meistens vor allen Dingen körperlich einräumen. Das kann aber auch emotional sein, ja. Aber in offenen Beziehungen ist es schon so, dass die Beziehung selber erstmal ganz stark im Fokus steht und dass man dann sagt, ja, du darfst aber auch gerne deine Liebhaberin einmal im Monat treffen oder was du auch immer machen möchtest. So. Und das, da dazwischen gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, Beziehungen zu gestalten.
Also ich glaube, ganz viele, die uns gerade zuhören und in einer monogamen Beziehung leben, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, das könnte ich niemals. Dafür bin ich viel zu eifersüchtig. Und dieses Gefühl der Eifersucht würde ich gerne mal mit dir ein bisschen mehr eintauchen, weil ich das ziemlich spannend finde. Glaubst du oder kann man das so sagen, dass offene oder polyamoröse Beziehungen nur ohne Eifersucht funktionieren oder spielt Eifersucht dort auch eine Rolle?
Ja, immer. Also Eifersucht ist erstmal ein Schatz. So. Warum? Also was passiert, wenn du dich eifersüchtig fühlst? Das ist ja mal die erste Frage. Wenn du dich eifersüchtig fühlst, dann hast du ganz unterschiedliche Gefühle. Und jeder Mensch erlebt Eifersucht auch anders. Ja? Manche werden ganz ängstlich. Andere werden super aggressiv. Wieder andere werden total selbstkritisch oder bekommen Zweifel an sich selbst. Jedenfalls verliert dieser Mensch, der eifersüchtig ist, verliert das Gefühl, dass er liebenswert und wertvoll ist. Und vor allen Dingen verliert er auch das Gefühl, dass er sich auf die Verbindung verlassen kann. Ne? Ich muss auf einmal bekomme ich Angst, dass ich was verliere oder dass ich, weniger wertvoll für den anderen bin. So. Und das weist dich darauf hin, dass du möglicherweise noch bestimmte Konflikte aus deiner Vergangenheit mit dir rumträgst, die noch nicht gut gelöst sind. Vielleicht hängst du dein Selbstwertgefühl sehr stark an andere. Ja? Vielleicht hast du gelernt, ich bin liebenswert, weil mich ein anderer liebt. Und das bedeutet natürlich, du bist auch abhängig von dieser Liebe. Jetzt ist es aber so, dass wir als Kinder sind wir abhängig von der Liebe der Erwachsenen. Das ist richtig. Denn wenn wir als Kinder die Liebe der Erwachsenen nicht bekommen, dann sterben wir. Und deswegen ist das auch eine existenzielle Bedrohung. Aber wir als Erwachsene, wir sterben nicht, wenn Liebe weggeht. Und wir können das auch verkraften und aushalten, wenn sich Beziehungen verändern. Und dass sich Beziehungen verändern, ist die Voraussetzung dafür, dass wir als Menschen reifen und uns entwickeln und weiterkommen. Denn das, was die Monogamie versucht, ist ja etwas einzufrieren, etwas festzuhalten. Das ist sozusagen der Versuch, Sicherheit herzustellen. Und diese Sicherheit gibt mir dann mein Selbstwertgefühl, mein Gefühl für meine Identität und so weiter. Und wenn das dann wegfällt, dann fühlt sich das an, als bin ich nicht mehr ich und als zerbreche ich und als fehlt mir etwas Existenzielles. So. Und was Polyamore eben üben, ist, dass sie A, ihren Selbstwert nicht an die andere Person knüpfen, auch nicht an die Beziehung knüpfen, sondern diesen Selbstwert erstmal in sich selber finden und in sich selber füttern und erstmal als Mensch stehen und sich auch nicht so sehr über die Beziehung jetzt nur definieren, sondern zu sagen, ich bin ich und ich bin gebunden in ein Netz aus Verbindung. Ich kenne meine Stärken und meine Schwächen. Ich liebe meine Stärken und auch meine Schwächen. Und ich kann mich in Verbindung mit im Grunde jedem Menschen geben. Ich bin flexibel in der Fähigkeit, mich zu verbinden. So, und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Worüber wollten wir reden? Über Eifersucht.
Genau.
Und die Eifersucht zeigt dir im Grunde an, dass du dich bedroht fühlst und dass du dir im Augenblick nicht selber helfen kannst, ein gutes Gefühl zu dir selber zu haben. Und wenn du anfängst, Eifersucht dann zu betrachten und zu gucken, welche Muster werden aktiviert, welche Glaubenssätze werden aktiviert, dann ist das deshalb ein Schatz, weil es dich auf dem Weg deiner Selbsterkenntnis enorm vorwärts bringen kann, wenn du dir diese Gefühle, Muster und Glaubenssätze anschaust. So, jetzt ist es aber so, dass jeder Mensch Eifersucht fühlt, weil jeder Mensch ist natürlich auch abhängig von anderen oder kommt mal in eine Situation, wo man sich verwundbar fühlt und so weiter. Und deswegen können wir Eifersucht nicht abschaffen und wir sollten sie auch nicht abschaffen, sondern wir sollten sie willkommen heißen und sie nutzen, um uns selber besser zu verstehen. Und das, was polyamore oder offenlebende Paare anders machen als monogame, ist, dass sie anders mit dieser Eifersucht umgehen. Ja? Erst wenn ich sage, Eifersucht ist was Gutes, ich kann daran lernen, dann gehe ich schon anders damit um, denn ich versuche sie nicht wegzumachen. Und sie nervt mich auch nicht, sondern sie ist etwas, mit der ich spielen, umgehen möchte. Und das ist meine erste Empfehlung an alle. Akzeptiert, dass es Eifersucht gibt und versucht nicht, diese Eifersucht reflexartig wegzuschieben. Ja, das ist das, was passiert. Man versucht reflexartig, das nicht zu fühlen, was man dann fühlt. Und man fühlt sich genervt von dem Eifersucht der anderen, ja, weil die schränkt einen ja ein. So. Das heißt, der erste Schritt ist Eifersucht erstmal annehmen als Teil der menschlichen Existenz. So. Und das zweite ist, der Mensch, der eifersüchtig ist, der ist gerade arm dran, weil er hat diese schwierigen oder unangenehmen Gefühle und fühlt sich klein und wertlos in der Regel, häufig. Ja? Das heißt, dieser Mensch hat das Gefühl verloren, dass er liebenswert ist. Das heißt, was braucht dieser Mensch von seinem Umfeld? Natürlich braucht er Support. Der braucht Unterstützung. Also mein Mann und ich haben das Bild vom roten Teppich geprägt. Wenn einer von uns in Eifersucht gerät, und das kommt vor, das kommt regelmäßig vor, das kommt auch in unserem normalen Alltag vor. Wir haben das integriert, wir haben dafür Wege gefunden, sodass uns das nicht unbedingt aus dem Latschen haut. Aber wenn einer eifersüchtig ist, dann ist der erste Schritt, dass ich das benenne, dass ich es sagen kann. Und der zweite Schritt ist, ich bekomme Unterstützung. Wir geben einander besonders viel liebevolle Zuwendung, wenn wir eifersüchtig sind. Ja, ich zeige eben ganz besonders doll, wie wertvoll mir mein Mann ist, wenn ich sehe, wie er mit seiner Eifersucht kämpft. Das rührt sozusagen mein Mitgefühl, ohne dass ich mich dafür schuldig fühle oder verantwortlich. Mein Mann ist selber verantwortlich für seine Gefühle in seiner Eifersucht, aber ich kann natürlich ihn unterstützen, indem ich mich zuwende, indem ich freundlich bin, indem ich zum Beispiel frage, hey, was brauchst du, um dich wieder mit dir selber wertvoll und gut zu fühlen? Und was brauchst du, um mit diesen Verlustängsten umzugehen? Da will ich die Verlustangst nicht wegmachen, weil es kann ja auch sein, dass er mich verliert. Ich könnte auch einfach morgen tot umfallen und er hat mich verloren. Also die Bedrohung ist ja auch in gewisser Weise real. Ja? Was wir versuchen, ist, dass wir diesen Gefühlen einen Platz geben, einen Raum geben, dass sie da sein dürfen, dass sie nicht verdrängt werden. Und ich finde so dieses Bild von Rumpelstilzchen so gut, also das Märchen, ja, von Rumpelstilzchen, weil die Frage ist, wann verliert Rumpelstilzchen seine Macht? Nämlich in dem Moment, wo du seinen Namen nennst. Ja? Und genau so ist das mit Gefühlen auch. Also in dem Moment, wo du Eifersucht nicht mehr als ein reflexartiges Festhalten und Engwerden erlebst, sondern dich weich machst und feststellst, boah, ich habe Angst oder ich bin traurig, weil ich habe was verloren oder ich bin wütend, weil es wird eine Grenze verletzt. In dem Moment verliert Eifersucht ihre diffuse Macht und wird erfahrbar. Und wenn Gefühle erfahrbar sind, dann helfen sie dir zu leben und deine Werte zu erkennen und deine Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und deshalb ist es so wertvoll, sich dem zuzuwenden. Ja, und der dritte Punkt, also akzeptieren, Support geben und drittens diese transformative Kraft, die da drin steckt, nutzen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, Selbsterkenntnis betreiben und nicht wegschauen, sondern hingehen mit einem offenen Blick und einem liebevollen Blick. Ja, wir wollen nicht in die Eifersucht reinspringen, um darin zu versinken. Du bist immer mehr als deine Eifersucht. Ja, du bist immer mehr als dein Gefühl. und dennoch hingehen und wahrnehmen und erkennen, was du dir selbst über dich sagst.
Also ich finde es das interessant, dass du ja auch so eine ausgewogene Sicht auf Eifersucht hast, weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich Eifersucht auch manchmal als etwas ja fast Schönes empfunden habe. In dem Sinne, ich hatte auch selber mal eine Erfahrung mit einer offenen Beziehung, was leider gar nicht meins war. Also ich bin daran eher zerbrochen und ja, es war einfach nicht die richtige Beziehungsform für mich. Und ich fand das dann in meiner jetzigen Beziehung, finde ich, sehr schön, dass wenn ich da so ein bisschen die Eifersucht von meinem Partner in manchen Situationen so zu spüren bekomme und er Dinge sagt, wie er könnte sich sowas niemals vorstellen, dass wir eine offene Beziehung führen, finde ich das als etwas Schönes, weil wenn er keine Eifersucht hätte, würde ich das irgendwie als eine gewisse Gleichgültigkeit werten.
Ja.
Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, wenn manchmal von Menschen, die absolut auf diesem polyamorösen Ding sind und dieses Modell sehr befürworten, wenn dann eben Eifersucht als so ein rein negatives Gefühl dargestellt wird, was man auf Teufel komm raus so sich abtrainieren muss. Und das finde ich auch immer komisch, weil ich glaube einfach, es ist eben nicht die richtige, ja, einzig wahre Beziehungsform für jeden, dass es eben eine Typsache ist.
Genau, und es ist auch überhaupt nicht realistisch, zu sagen, Eifersucht darf nicht da sein und nervt. Ich bin ganz bei dir, ich stimme dir absolut zu. Also Eifersucht ist auch ein ehrenvolles Gefühl, denn es zeigt ja, oder es zeigt ja, dass dir etwas wichtig ist und dass du etwas beschützen möchtest, ne? So, Eifersucht wird dann schwierig, wenn es dich dabei hindert, dich zu entwickeln oder deinen Partner hindert, sich zu entwickeln. Wenn es zu etwas wird, was festhält und verkrampft etwas versucht festzuhalten, was sich eigentlich wandeln will, dann ist Eifersucht natürlich eine Hürde oder eine Blockade. Aber noch was zu dieser Frage ist, was ist dein richtiges oder gibt es das richtige Beziehungsmodell? Definitiv nein. Es gibt nur dein richtiges Beziehungsmodell zu deiner Zeit. Also es kann durchaus sein, dass du jetzt mit deinem Partner genau das exakt so lebst, wie es exakt jetzt für dich stimmt. Und dann ist das wunderbar. Und es kann sein, dass in 5, 6, 10 Jahren das Leben sich total geändert hat und neue Bedürfnisse auftauchen, die jetzt gerade gar nicht da sind. Und dass Beziehungen haben dann Bestand, wenn du auch zu einem späteren Zeitpunkt sagen kannst, hey, krass, ja, wir haben das so gelebt und ich spüre, ich habe da den und den Wunsch oder diese und jene Sehnsucht. Meinst du, wir können das gemeinsam einen Weg finden, wie ich dem mal nachgehen kann? Was wäre, wenn ich dem nachgehen könnte? Lass es uns erstmal erforschen, ja? So, ansonsten finde ich, es gibt total gute monogame Beziehungen und total gute offene und total gute Polyamore. Und es gibt in allen Feldern auch schlechte Beispiele. Ja? Und gerade bei der Polyamorie, finde ich, muss ich sagen, dass ich viele Menschen, die ich sehe, die so versuchen zu leben, haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Die bringen gar nicht die emotionale Reife, konfliktlöse Kompetenz, emotionale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeiten, die es da braucht, mit, um das wirklich auf eine Art gut und gewaltfrei leben zu können. Ja? Weil wenn ich schon höre, dass jemand sagt, du, Eifersucht darf nicht sein, dann hat der ganz was ganz Fundamentales falsch verstanden. Und natürlich gibt es auch, kann man Polyamorie oder offene Beziehung auch vorschieben als Vorwand, wenn man eigentlich gar keine Bindung will, weil man zum Beispiel Angst hat vor Bindung, ja, und dann verbindet man sich nicht und sagt, ja, ich bin ja noch, habe ja eine offene Beziehung, so. Das ist nicht das, was ich meine. Das ist wirklich ein falsch verstandenes Konzept, oder dann, ich denke, diese Menschen haben das falsch verstanden, weil in jeder Beziehungsform geht es erstmal um die Bindung. Ja, es geht um die Bindung, es geht um die Qualität der Bindung. Und ob ich dann zu einer Person oder zu mehreren Bindungen habe, das ist dann ja eine Sache deiner persönlichen Entscheidung mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammen. Aber es geht immer um die Qualität. Und die Frage, woran erkenne ich Qualität in der Bindung, ist, ja, kannst du deine Bedürfnisse und Wünsche ans Leben, deine Träume und Sehnsüchte, kannst du die wahrnehmen, kannst du die benennen und kannst du die leben, kannst du die in Kontakt bringen mit dem Partner und dir und der Welt? Kannst du deine Träume verwirklichen? Lebst du ein Leben so, wie es deinen Werten und deinen Wünschen entspricht? So, und das ist die Frage, an der du erkennst, ist meine Beziehung gut? Oder ist da ein bisschen was im Argen? Ja, mache ich Kompromisse? Mache ich zu viele Kompromisse? Und noch eine Sache. Wir haben ja alle Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Heimat, nach Schutz, auch nach, dass wir irgendwie Dinge konservieren, dass wir bleiben. Ja, das ist ein ganz großes Bedürfnis, menschliches Bedürfnis. Und es ist super richtig, dass wir dieses Bedürfnis haben und es ist total in Ordnung, dieses Bedürfnis zu haben. Und gleichzeitig, und da ist die Krux, haben Menschen im Laufe ihres Lebens auch ein Bedürfnis nach Autonomie, nach eigener Entscheidung, nach Freiheit, nach Abenteuer, dieses Bedürfnis, weißt du, der andere, der kennt mich in- und auswendig, der hat auch seine Bilder über mich, der hat seine Urteile über mich, das heißt, der definiert mich auch, ja, der legt auch fest, wie ich bin und wie ich nicht bin. Und wenn ich diesen Rahmen verlasse und mich mit ganz neuen Menschen umgebe, merke ich auf einmal, dass ich noch ganz andere Seiten in mir habe, ja, das ist normal, dass das so ist. Und deswegen ist die Aufgabe, und es ist normal, dass es diese Bedürfnisse nach rausgehen, nach sich neu erfinden, ist ja auch, wenn du älter wirst, gibt es das Bedürfnis, dich nochmal jung zu fühlen. Und wann fühlst du dich jung? Ja, wenn es unbekannt ist, wenn du neu anfängst, dann fühlst du ein Gefühl von ich fühle mich jung. Ja? Und diese Bedürfnisse gibt es eben auch. Und die sind genauso legitim und die sind genauso menschlich und genauso in Ordnung wie die, die ich vorher genannt habe, nach Sicherheit und Heimat und so weiter. Und unsere Art, wie wir Liebe leben, nämlich monogam in erster Linie, führt dazu, dass ein bestimmter Teil der Bedürfnisse sehr, sehr gut befriedigt werden kann. Das ist gut. Und führt dazu, dass ein anderer Teil von Bedürfnissen eben ins Schatten, in die Schattenwelt, ins Unbewusste verdrängt wird, in den Bereich, wo man nicht drüber reden kann. Und dann muss man über den Menschen wissen, dass verdrängte Bedürfnisse halt leider nicht weg sind, sondern dass die natürlich unser Verhalten beeinflussen und dann dummerweise auf eine Art und Weise, wie wir es vielleicht noch nicht mal merken, ne? Weil es eben aus dem Unbewussten kommt. Und ich finde es besser, diese große Bandbreite menschlicher Bedürfnisse aus dem Unterbewussten herauszuholen und sie besprechbar zu machen, weil dann können wir sie anschauen, wir können drüber reden. Das heißt nicht, dass wir jetzt tun und lassen, was wir wollen, überhaupt nicht, sondern erstmal holen wir sie ans Licht, schauen sie uns an und dann können wir gemeinsam ganz in Ruhe und Stück für Stück überlegen, wo findet welches Bedürfnis seinen Raum.
Ich glaube aber, dass tatsächlich ja viele so dieses Vorurteil über offene Beziehungen haben, dass es da eben einfach nur darum geht, tun und lassen zu können, was man will und quasi da so einen Freifahrtschein hat. Ist es für dich auch manchmal schwer, deine eigene Beziehungsform so nach außen hin immer zu verteidigen und zu rechtfertigen?
Nein, ich muss die ja gar nicht verteidigen und gar nicht rechtfertigen. Also ich bin sehr autonom. Ich habe meine Beziehung hat sehr unterschiedliche Phasen durchlaufen. Wir hatten monogame Phasen. Wir hatten auch Phasen, in denen wir erlebt haben, dass wir uns betrogen haben, dass wir uns nicht die Wahrheit gesagt haben, weil wir nämlich auf die gleichen Mechanismen reingefallen sind, von Verdrängung und unbewusstem Handeln. Ja? Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Und ich kann nur sagen, zum jetzigen Zeitpunkt lebe ich genauso, wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Und ich mache auch Kompromisse, weil mir mein Mann total wertvoll ist und ich da eine ganz, ganz große Priorität in meinem Leben drauf setzen will, legen will. Ich rechtfertige mich nicht. Und ich erzähle gern davon, warum wir so leben und wie wir leben. Und ich frage dann die Menschen, ja, was sind deine Bedürfnisse? Wovon träumst du? Und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie viele Menschen sagen, ja, ich verstehe, was du sagst und ich finde es auch ganz toll, aber ich traue mich nicht, ich mache es halt doch weiter heimlich, dann ist es eine Entscheidung und das ist auch in Ordnung. Ne? Nur offene Beziehung bedeutet nicht, ich kann rumvögeln, wie ich will, sondern offene Beziehung bedeutet, dass ich mich nach innen zu mir selber öffne im ersten Schritt und ehrlich zu mir bin. So, das ist mal schon mal eine Riesenaufgabe. Und dann überhaupt festzustellen, ja, bin ich mit mir im Kontakt oder kenne ich mich eigentlich gar nicht so genau? So, und im zweiten Schritt bedeutet offene Beziehung eine Öffnung zu meiner Partnerin, zu meinem Partner, dass ich nämlich anfange, über die Dinge, die sonst im Heimlichen, im Geheimen stattfinden, zu sprechen. Und sprechen bedeutet nicht rausgehen und rumbumsen, sondern sprechen bedeutet einfach erstmal anschauen gemeinsam, was es da gibt. Ja, und wer sagt, offene Beziehung ist die Lizenz zum Freivögeln? Ja, das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Das ist halt eine bestimmte Vorstellung, die nicht realistisch ist.
Ja, auf jeden Fall. In deinem Buch geht es ja auch jetzt nicht nur um offene Beziehungsmodelle, sondern Kapitel zum Beispiel, in dem es um Betrug und um Fremdgehen geht und wie man möglicherweise auch als Paar noch trotzdem damit dann weiterleben kann. Und ich fand es ganz interessant, du hast also ein Kapitel, wo du quasi den Fremdgeher oder die Fremdgeherin direkt ansprichst und du stellst du jetzt nicht so als die Böse oder den bösen Täter oder so dar. Das klingt ja oft raus, wenn man zum Beispiel jetzt so Promi-Klatsch-Nachrichten liest und da wird irgendwie eine Affäre berichtet, dann ist ja ganz klar, die Person, die fremdgegangen ist, ist quasi die böse Person, die die andere betrogen hat. Du gehst da aber so ein bisschen gnädiger mit diesen Personen um und schreibst auch, bitte geh nicht zu hart mit dir ins Gericht, du bist auch ein Mensch. Warum bist du da so gnädig?
Also erstmal die Frage ist ja, warum kommt es zum Betrug? So, und da habe ich ja vorhin versucht zu beschreiben, wir als Menschen haben eine Palette von Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse an sich sind erstmal unschuldig. Also das Bedürfnis nach Spielen oder das Bedürfnis nach Aufregung, nach Neuem, nach Abenteuer ist ein legitimes Bedürfnis. Es ist ein legitimes Bedürfnis aus meiner Perspektive auf den Menschen. Und jetzt erleben wir, dass die Liebeskultur, die wir haben und die gesellschaftlichen Vorstellungen, die wir alle in uns aufsaugen, für bestimmte Bedürfnisse Raum schafft. Die werden als legitim angesehen und für andere Bedürfnisse keinen Raum schafft. So. Und ich sage, das ist ungerecht und das ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar, warum bestimmte Bedürfnisse höherwertig sein sollen als andere Bedürfnisse. Und der Mensch, der betrügt, der folgt, der in einem bestimmten Moment seines Lebens, bekommt er plötzlich die Möglichkeit, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, die nur im Raum des Heimlichen sein dürfen, die aber machtvoll sind. Und ich habe schon so oft Menschen gehört, die gesagt haben zu mir, Aino, in diesem Moment hat sich mir das gezeigt und angeboten. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht zugreife, dann kann ich mich gleich, bin ich im Grunde gleich tot. Dann bin ich nämlich ein Zombie, weil ich die schönsten Früchte, die das Leben einem schenkt, nicht esse. Also diese ganz besonderen Erfahrungen, die oft in Betrugserfahrungen stecken, die sind eigentlich in sich betrachtet total schön, total wertvoll. Und nur weil es keinen Raum dafür gibt, werden sie ins Heimliche verdrängt. Und das kann ich nicht verurteilen. Also ich kann denjenigen, der diese Frucht dann isst, nicht verurteilen. Was ich sagen kann, ist, Mensch, du bist deiner Verantwortung nicht gerecht geworden, im Vorfeld die Bedingungen so zu gestalten, dass du nicht betrügen musst. Aber auch da an der Stelle muss ich sagen, ja, wie soll das ein Mensch denn machen, wenn wir immer davon ausgehen, es gibt Standardmodelle, wenn du davon abweichst, dann bist du falsch oder nicht richtig oder dann liebst du nicht echt oder dann bist du ein böser Mensch oder dann bist du halt ein Arschloch oder was weiß ich, dann bist du schwanzgesteuert oder muschifixiert oder was. Diese ganzen Vorurteile, mit denen jemand zu kämpfen hat, der sagt, ich habe Sehnsucht nach vielen Körpern, anderen Körpern. So. Und gleichzeitig sind wir halt ein Tier aus der Tierwelt entsprungen, sage ich jetzt mal, und haben eben auch diese tierischen Anteile in uns und haben, ja, es gibt gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, für die die Einschränkung auf einen Körper den Rest deines Lebens überhaupt nicht attraktiv ist und ihnen und ihrer Natur, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, gar nicht entgegenkommt. So. Und der Betrüger oder die Betrügerin hat es eben nicht geschafft, für ihre wichtigen Bedürfnisse einen Raum zu gestalten. Und da kann ich sagen, hey, das tut mir leid. Und du kannst dich jetzt mal darum bemühen, vielleicht da einen Raum für zu schaffen. Aber ich kann das nicht verurteilen. Tut mir leid.
Ich finde, das ist so eine Herangehensweise, die hört man so recht selten. Also ich finde das auf jeden Fall recht wohltuend, weil ich meine, unter uns sind wahrscheinlich viele Menschen, die schon mal ihren Partner betrogen haben. Ich war auch selber mal in der Rolle. Und ja, man weiß ja manchmal, wie das ist. Und ja, wir kommen langsam auch schon zum Schluss. Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, wenn unsere Zuhörenden jetzt gemerkt haben, dass sie sich vielleicht insgeheim auch so ein offenes Beziehungsmodell vorstellen könnten mit ihrem aktuellen Partner oder ihrer aktuellen Partnerin, wie würdest du sagen, kann man das am besten vorsichtig ansprechen, ohne jetzt am Ende noch die Beziehung wirklich komplett zu riskieren?
Ja, also am besten ist es, wenn du es ansprichst, ohne dass es einen Grund gibt. Weil die meisten fangen dann an, darüber zu sprechen, wenn sie sich gerade so ein bisschen verknallt haben in jemand anderem. Und das ist natürlich eine beschissene Voraussetzung. Ja? Also besser ist es, wenn es euch gerade richtig gut geht, dann lest gerne mein Buch. Da gibt es ganz viele Anregungen dazu, wie man überhaupt darüber denken könnte. Und ihr könnt euch dann gerne aussuchen, wie ihr denken wollt. Ja, aber das Wichtige ist, dass wenn du Schritte in der Öffnung suchst, dann ist die Grundvoraussetzung, dass deine Beziehung zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner eine sehr gute Beziehung ist, eine sehr gute Kommunikationskultur, dass ihr eure Konflikte produktiv löst, dass ihr, ja, dass ihr glücklich seid miteinander. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rate ich, bitte keine Öffnung, das geht schief. Ja? Du brauchst wirklich eine sehr, 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 sehr gute Basis. Mach deine Hausaufgaben erst zu Hause. Ja? Und wenn klar ist, wie gestaltet ihr eure Couple Care, ja, das, womit macht ihr euch selbst glücklich und den anderen und einander? Was tut ihr miteinander? Was teilt ihr miteinander? Was sind die Haltungen, die ihr teilt? Was sind eure Aktivitäten zusammen? So. Also wenn das klar ist, dann kann man auch sagen, okay, und wie sieht es denn aus mit diesen Bedürfnissen? Hast du das Bedürfnis, mal eine andere zu küssen? Ist das in dir irgendwie ein Gedanke? Ist das eine Fantasie? Ist das ein Wunsch? Ist das eine Sehnsucht? Das sollte man aber nicht tun in Zeiten der Krise, weil das natürlich den Druck auf die Beziehung erhöht, ne? So, und dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall zu schnell und zu viel wollen, sondern tatsächlich beginnt das alles mit der Offenheit nach innen und auch dieser Haltung, nee, es geht jetzt nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendwas zu wollen, sondern es geht darum, sich aufzumachen für die Erfahrung, die zu dir kommt.
Ja, also ich finde, das sind schon mal sehr hilfreiche Tipps und ich kann auch wirklich nur dein Buch sehr empfehlen. Das verlinke ich auch nochmal im Beschreibungstext. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen mehr zu reinlesen. Ist auf jeden Fall kein so konservativer, gewöhnlicher Beziehungsratgeber, wie man sonst so kennt. Also eine große Empfehlung und danke dir auf jeden Fall auch für deine Einsichten und Tipps.
Super, 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 super gerne. Vielen Dank an euch.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.